Bevor es losgeht, wie immer an dieser Stelle ein großes Dankeschön an meinen Werbepartner, der diesen Podcast überhaupt erst möglich macht. Mit dem April ist er endlich da, der Frühling 2025. Und das ist doch eine wunderbare Gelegenheit, sich die Kopfhörer aufzusetzen, sich Zeit zu nehmen, seinen Lieblingspodcast Get Happy anzuhören und dabei in der Küche die Schränke mal ordentlich auszumisten, um Platz zu schaffen für eure neuen Koro-Lieblingsprodukte. Für mich wieder ein absolutes Muss in diesem Frühjahr, der Bio-Aloe-Vera-Saft für die Darmgesundheit und das allgemeine Wohlbefinden, der vegane Protein Shake Vanille, den ich persönlich am liebsten mit Mandelmilch oder mit Joghurt mische. Und was ich auch richtig cool finde, ist das Haferpulver, mit dem ihr euren eigenen Haferdrink anrühren könnt, ohne nämlich Berge von Müll zu produzieren. Außerdem gönne ich meinem Körper immer mal wieder eine Kur mit Chlorella. Das ist eine Süßwasser-Mikroalge, die beim Entgiften unterstützend wirken soll. Ich persönlich bevorzuge die Presslinge, weil sie für mich besser einfach in die Ernährung passen. Es gibt Chlorella von Koro, aber auch als Pulver. Beides natürlich ohne Schadstoffe und aus biologischem Anbau. Und zur Belohnung den Protein Bar Deluxe Vegan Raspberry Shock. Yummy. Wie immer gibt's für alle Get Happy Hörerinnen und Hörer 5% aufs komplette Sortiment. Den Link findet ihr in den Shownotes. Und nun viel Spaß mit der neuen Folge.
Get Happy. Bewusster leben. Zufriedener sein. Von und mit Kati Kleff.
Und ich sage hallo, ihr lieben Menschen. Schön, dass ihr auch in dieser Woche wieder mit dabei seid. Wie immer hoffe ich, ihr seid an einem sicheren, an einem schönen Ort und klopft euch mal innerlich kurz auf die Schulter, dass ihr euch die kommende Stunde schenkt. Dies ist die zweite Episode meiner kleinen Sonderreihe jetzt im April rund um das hochkomplexe, hochaktuelle und viel diskutierte Thema Narzissmus. Jeder scheint irgendwie dazu eine ganz klare Meinung zu haben. Jeder glaubt, dass es ihn oder sie nicht betrifft, ist ja auch interessant, denn bekanntlich sind die Narzissten ja immer die anderen. Das Thema hat eine enorme Sogwirkung und der Blick, den die meisten von uns darauf haben, der ist viel zu eindimensional. Denn Narzissmus ist ein sogenanntes Spektrumphänomen und nicht automatisch pathologisch. Die Frage ist natürlich nur, wo befindet sich jemand auf diesem Spektrum? Die Ursache für Narzissmus, die kann ganz unterschiedliche Gründe haben, die wir auch in dieser Folge ein wenig mehr beleuchten wollen. Vor allem aber wollen wir uns den Beziehungsdynamiken zwischen Menschen mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstruktur und frühen traumatisierenden Bindungserfahrungen widmen. Mein Gast stellt in ihrem neuen Buch Narzissmus und Bindungstrauma in Zusammenhang. Und dieser Zusammenhang ergibt meiner Meinung nach komplett Sinn. Und deswegen freue ich mich auch sehr über den Austausch mit ihr. Ich persönlich nenne sie immer wieder liebevoll die Grande Dame der Psychotraumatologie. Sie ist psychologische Psychotherapeutin, Supervisorin, Ausbilderin. Sie hat zahlreiche sehr relevante Bücher zum Thema Trauma geschrieben und neben diversen Auszeichnungen wurde sie 2008 auch mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Ich freue mich über die fantastische Michaela Huber. Herzlich willkommen.
Na, das ist ja eine wunderbare Anmoderation. Herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen so sehr schon mal im Vorfeld für dieses Gespräch, denn als ich Ihr aktuelles Buch Narzissmus und Bindungstrauma in der Ankündigung sah und es dann auch sofort vorbestellte, dachte ich, endlich schreibt mal jemand ein Buch über diese beiden so wichtigen Themen, die auch meiner persönlichen Erfahrung nach unbedingt zusammengehören. Also es wurde höchste Zeit, oder?
Ja, das dachte ich nämlich auch. Es ist ja wirklich seltsam, dass wir zwar die Psychoanalyse haben, die den narzisstischen Charakter sehr gut analysiert, dann gibt es Sozialforschungsergebnisse, wie Narzissmus in der Gesellschaft verbreitet ist. Es gibt die ganzen Aussteigerbücher und Podcasts über diejenigen, die weg wollen vom Narzissten. Aber es gibt so wenig darüber, ernsthaft zu schauen, welche Beziehungs- und Bindungsdynamik von allem Anfang an im Leben derjenigen vorherrscht, die später A, Narzissten werden oder B, sich mit einem Narzissten zusammentun.
Also es ist auch meine persönliche Erfahrung. Wie Sie wissen, Sie haben erfreulicherweise in meinem Buch gelesen, das ist ja wirklich ein bisschen ein trauriger Klassiker zwischen uns Bindungstraumatisierten und Menschen mit einer sehr starken narzisstischen Persönlichkeitsstruktur.
Das ist, glaube ich, ganz wichtig zu wissen, dass wir mit diesen verschiedenen Varianten, vielleicht kommen wir da gleich noch drauf, von Narzissmus, die es ja gibt, zu tun haben. Klassischerweise denkt man immer, also der Narzisst, das bin doch nicht ich, das sind die anderen. Die mich über den Tisch ziehen, die sich toll finden, die grandios sind und alle ausbeuten und so weiter. Und dass es eine andere Variante gibt, die sich sozusagen co-verhält, das haben Sie ja in Ihrem Buch hervorragend beschrieben, das mir sehr, sehr gut gefällt und ich nochmal allen auch von meiner Seite aus ans Herz legen kann, weil es sehr, sehr sorgsam geschrieben ist und sehr, ja, nachdenklich über das, was man selber dazu beitragen kann, in solchen Beziehungen verstrickt zu sein, gewesen zu sein und sie vielleicht auch in Partnerschaften zu wiederholen. Und was wirklich wichtig ist, ist, glaube ich, zu wissen, wie so etwas entsteht. Sowohl die eine Variante, die grandiose, als auch die andere, die vulnerable.
Vielleicht mal zum sanften Landen, Frau Huber. Also die ICD-10 ist nicht mehr aktuell. Wir haben offiziell seit 2022 die ICD-11. Die Menschen, die an einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung, die gibt es in diesem Sinne in der ICD-11 ja auch nicht mehr. Also da sind wir auch eher auf dem Spektrum. Aber die Zahl in der ICD-10 war doch vernichtend gering. Also ich glaube 0,5 bis 2,5%. Diese Zahl halte ich persönlich doch für relativ unterschätzt. Wie stehen Sie dazu?
Ja, das beruht eben auf unterschiedlichem Datenmaterial. Die einen haben ausschließlich die klinischen Fälle angeschaut. Und da ist es zum Beispiel so, dass interessanterweise, das war mir auch gar nicht so bewusst, das habe ich erst in der Recherche zu meinem Buch so entdeckt, dass die meisten Narzissmusdiagnosen an Männer gehen. Und dass die Frauen mit narzisstischen Strukturen eher als Borderlinerinnen diagnostiziert werden. Mhm. Und auf diese Weise haben wir so ein gewaltiges Ungleichgewicht. Das heißt, das Verhältnis wird immer klassisch als 3:1. 3 Männer narzisstisch zu einer narzisstischen Frau. Mhm. Aber was man nicht berücksichtigt, ist erstens die unterschiedlichen Varianten. Und zweitens, dass man die Diagnosen auch unterschiedlichen Geschlechtern in unterschiedlicher Weise zuschreibt. Und deswegen haben wir eine massive Unterdiagnostizierung im klinischen Bereich der narzisstischen Persönlichkeitsstörung, weil also selbst diese strenge und schwierige Variante, wo es wirklich dramatisch zugeht, da muss man schon sehr manipulativ sein und auch sehr schon bis hin zu dissozialen Gedanken und Verhaltensweisen machen, damit man die Störung attestiert bekommt, da schaut man ausschließlich bei den Männern hin. Und dass es aber genauso viele wahrscheinlich manipulative und sogar, wie ich herausgefunden habe in einigen Studien, sexuell attackierende, hochaggressive Frauen gibt, die das wird, wenn überhaupt, wenn es diagnostiziert wird, dann landen diese Frauen als Borderlinerinnen von der Diagnose her. Also es ist hochinteressant zu sehen, es gibt ein Bias, also ein systematisches Vorurteil bezüglich Narzissmus in der klinischen Fachliteratur.
Dann lassen Sie uns doch mal einsteigen in die verschiedenen Typen, in die verschiedenen Ausdrucksformen von Narzissmus, weil, also mittlerweile muss ich sagen, den grandiosen Narzissten, den erkennen wir ja mittlerweile fast alle irgendwie, ne? Aber die sind ja auch nicht unbedingt nur die problematischen Fälle. Erzählen Sie mal, was haben wir für verschiedene Formen von Narzissmus?
Das Interessante ist, die gesünderen sind die grandiosen Narzissten. Das fand ich auch in meiner Untersuchung so interessant. Die kränkeren sind die vulnerablen. Und das muss man vielleicht so verstehen. Wer sich selbst für klasse hält, großartig. Einfach jeder muss mir zujubeln, ja. Ich bin einfach eine Wucht. Und da leiden Menschen auch drunter, wenn das nun nicht so unterfüttert wird durch tatsächliches Können, weil sie dann die anderen immer zu manipulieren müssen und zu sich rüberziehen. Und wir werden ja sehen, jeder Narzisst braucht den anderen, sonst kommt er nicht zum Lebendigsein. Also das ist schon das Problem bei dem grandiosen Narzissten, aber durchweg fühlen die weniger psychisches Leid. Die vulnerablen Narzissten, die haben mehr sogenannten Neurotizismus, das heißt, sie sind ängstlicher, emotional instabiler, haben auch öfter mal so depressive Einbrüche, sind sehr selbstunsicher, haben so das Gefühl, nein, ich, mich darf man nicht loben, nein, ich bin nicht so wichtig, aber hoffen immer darauf und setzen darauf und können dann auch durchaus, wenn es schlimm kommt, sehr manipulativ vorgehen, um zu erreichen, dass sie doch gemocht werden, dass sie gesehen werden, sie möchten gerne gefördert werden, sie möchten in ihrem Besonderssein und Einzigartigsein auch gesehen werden. Die vulnerablen narzisstischen Menschen sind leider die psychisch Angeschlageneren.
Das meinen Sie auch mit dem Begriff Kränker, weil man neigt ja so im Umgangssprachlichen dazu, wenn wir jetzt nicht im klinischen Kontext sind, zu sagen, ja, der ist ja total krank und meinen damit, der ist einfach ein bisschen schwierig. Aber hier geht es wirklich um großen psychischen Leidensdruck.
Ja, und darum, dass die Verzweiflung in der Persönlichkeit, das, was wir Distress Leid nennen, dass das stärker ist bei diesen Persönlichkeiten.
Gibt es einen Unterschied zwischen vulnerablem und verdecktem Narzissmus?
Also es gibt immer unterschiedliche Schnittebenen, je nachdem, wie man drauf guckt. Also der vulnerable und auch der grandiose Narzissmus können beide auch verdeckt auftreten. Der grandiose Narzisst hat es etwas schwerer damit, weil er sich so klasse findet. Aber die bei den vulnerablen Narzissten gibt es viel mehr, die versuchen, ihr drängendes Bedürfnis danach gesehen, anerkannt und gefördert zu werden, zu verdecken, indem sie sehr sozial sich engagieren, indem sie sehr lieb sind und indem sie immer beschwichtigen, wenn es irgendwie schwierig wird und jemandem nach dem Mund reden und vor allem Ja sagen. Und dann fällt es gar nicht auf, dass sie eigentlich auch sehr drängend auf der Suche sind danach, sieh mich doch und fördere mich und guck, dass ich auch meine Rechte bekomme. Deswegen haben wir da viel mehr Frauen und viel mehr sogenannten weibliche Aggressionsvarianten. Das heißt also eher von hinten durch die Brust ins Auge. Geh nur und amüsier dich und lass mich allein. Mhm. Also diese Varianten, wo dann deutlich wird, man kann ganz schön erpressen damit und man macht auch, gerade wenn das zum Beispiel eine Mutter so macht, kann es die Töchter und Söhne auch sehr quälen. Aber es kommt eben oft so verdeckt daher. Ja? Also Vulnerable neigen eher zu dieser verdeckten Variante.
Mia, das möchte ich an dieser Stelle nochmal betonen. Ich möchte das Gegenteil von Stigmatisierung erreichen, sondern ich möchte eher, dass Narzissmus entmystifiziert und vor allem entdämonisiert wird, weil ich natürlich auch eine Betroffene bin und ich glaube persönlich, das können Sie besser beurteilen als ich, aber ich glaube, wir sind alle auf dem Spektrum, wie ich in der Anmoderation gesagt habe, Sie nicken schon. Die Frage ist halt, wo und wie viel Bewusstsein ist dafür da?
Also in gewisser Weise müssen wir heutzutage, und das habe ich auch versucht zu beschreiben, warum nimmt das so zu? Warum nehmen die Narzissmus-Varianten so zu? Weil wir uns in unserer Gesellschaft alle dem Markt anbieten müssen. Wir müssen alle, wie das so schön heißt, Selbstoptimierung betreiben. Wir müssen versuchen, uns zu verkaufen. Und dabei orientieren wir uns an bestimmten Vorbildern, Influencern oder anderen, die wir irgendwo finden, die übrigens heute wichtiger sind als die Familienmitglieder und die Freunde. Mhm. Das, was wir im Netz so alles an Vorbildern finden. Und Dieses bedeutet immer, dass wir sehr auf uns selbst zurückgeworfen werden häufig. Und wenn man, vielleicht kommen wir ja auch gleich darauf, wenn man aus solchen Familienstrukturen stammt, wo man umso mehr schauen musste, wo man selber bleibt, weil die Erwachsenen mit sich selbst beschäftigt waren, weil sie vielleicht selber traumatisiert waren oder in aktuellen Konflikten verstrickt oder selber nur auf dem Vergnügungs- und Konsumtrip und die Kinder konnten, man konnte sozusagen als Kind gucken, wo man bleibt, dann ist man sehr selbstunsicher. Und Selbstunsicherheit fördert auf jeden Fall narzisstische Entwicklungen, weil man verzweifelt auf die Suche geht, wer bin ich denn eigentlich?
Also im Grunde genommen werden wir, und jetzt haben Sie die Brücke zum Bindungstrauma schon geschlagen, wir werden im Grunde genommen gezwungen, aufgrund der Umstände, in denen wir aufwachsen, dieses berühmte falsche Selbst zu kreieren.
Ja, und je weiter dieses falsche Selbst von einem weg ist, das heißt also von den realen Möglichkeiten, wie man selber ist, desto schwieriger wird das für uns. Dann sind die kleinen Füßchen in großen Schuhen und man versucht verzweifelt, stolpernd in diesen großen Schuhen zu laufen. Diesen übergroßen Schuhen, die man sich übergestülpt hat, weil man so gerne sowas Besonderes sein will. Ja, das ist die Tragik vieler Menschen, die irgendwie versuchen, ich bin doch jemand, ich bin doch auch jemand Besonderes, schau doch mal, sieh doch mal her. Das ist das Grundthema all dieser Menschen. Und mich hat ganz am Anfang motiviert, das Buch überhaupt zu schreiben, weil ich dachte, das ist doch interessant. Es gibt zwei Bindungsstile, die ganz gegensätzlich sind, die dieselbe Störung produzieren können. Das eine ist gepampert worden sein und die ganze Zeit hat jemand gesagt, du bist was ganz Besonderes, aus dir wird man ganz was Großes und du bist überhaupt das Allertollste, ohne dass das wirklich im Einzelnen gestimmt hat und ohne dass die Eltern wirklich sagten, wie man da hinkommt zu diesem großen Ziel.
Das ist praktisch ein Geburtsrecht.
Ja, Nummer zwei, immer entwertet, du bist überhaupt nicht, du kannst nichts, du bist faul, eigentlich verstehe ich überhaupt nicht, dass du unser Kind bist, weil du bist irgendwie immer falsch. Und dieses bis hin zu eben auch Misshandlung und ganz schweren Verfluchungen und schlimmen Situationen in der Familie. Und beides kann dazu führen, dass der Mensch hinterher schwer mit narzisstischen Strukturen ringen muss. Also das heißt im Grunde, ich weiß gar nicht, wer ich bin. Ich weiß nicht wirklich, was ich kann. Und die einen überhöhen sich und sagen, ich kann einfach alles, ich bin einfach toll. Und die anderen sagen, ich bin nichts. Ich bin eine Null, ich kann gar nichts. Mhm. Ja, und beides sind narzisstische Probleme.
Und kann man sagen, dass aus dieser Erhöhung durch die Eltern, die vielleicht das Kind auch unbewusst missbrauchen, als eigene, also zur eigenen Aufwertung, also du bist mein Kind, du musst ja was Besonderes sein, weil ich bin ja schon so fantastisch, dass daraus dann eher ein grandioser Narzissmus entsteht und aus der konstanten, kontinuierlichen Entwertung dann der vulnerable Narzissmus.
Eher ja, aber wir haben das auch so, dass grandiose Narzissten aus permanenter Entwertung hervorgehen können. Ja, die sich tatsächlich irgendwie lösen aus diesem schlimmen Zuhause und dann anfangen, sich selber zu stylen, sich eine eigene Blase zu suchen, in der sie irgendwas sein wollen, was sie ansatzweise können, ja, und sich dann aber übersteigert wahrnehmen und wenn da nicht irgendwas irgendwann zusammenkracht, dann hat man solche Blender, ja, die immer so tun, als wüssten sie alles, als könnten sie alles, und die bis hin zu Heiratsschwindler. Mhm. Ich kenne auch Leute mit Sexsucht, die dann, wenn es immer wirklich näher werden sollte, gehen sie wieder auf die Flucht, weil dann kommt ihnen ja eigentlich eine Partnerin auf die Schliche und dann sind sie schon wieder woanders. Also es gibt tatsächlich auch aus den Entwertungszusammenhängen Jungs und Männer, da denke ich besonders dran, die sich so grandios fühlen, oder Mädchen und Frauen, die sich irgendwie halb zu Tode hungern, die dann Model sein wollen, die sich mit irgendeinem Stimmchen als Supersängerin ganz lange versuchen, ich bin was ganz Besonderes und so, und dann mehr oder weniger zusammenbrechen, weil sie nicht sehr weit kommen. Oder auch tatsächlich mal Glück haben und irgendwie gefördert werden und dann auch tatsächlich ein bisschen was werden. Also es gibt sowohl aus dem Entwertenden als auch aus dem Gepamperten. Manchmal sind es auch so Mischstrukturen. Ja? Eigentlich bist du ja was ganz Großes, aber hier bringst du es ja nicht. Ja? Diese Verlockung, zu viel in sich zu sehen im Vergleich zu dem, was tatsächlich da ist, oder auch eben umgekehrt, jetzt gehen wir mal zur anderen Seite wieder, zu viel, zu wenig in sich zu sehen.
Und beides entspringt einer tiefen Selbstwertverletzung.
Ja, das Gefühl, ich bin, das Problem ist tatsächlich, ob man es merkt. Ja? Manche Leute sind so von sich von ihrem falschen Selbst eingenommen, dass sie gar nicht mitbekommen, dass da nicht so viel hinter ist. Das kann man bis in die Politik hinein. Ich habe mich ja sowohl in der Bonner als auch in der Berliner Republik ein bisschen rumgetummelt und immer wieder mich amüsiert über bestimmte Politiker, ich sage jetzt nicht in welchen Parteien, die viel mehr glauben zu sein, als tatsächlich dahinter ist. Und das macht natürlich, wenn die dann auch noch in solchen Positionen sind, macht natürlich besonders viel aus. Oder wenn sie in die Chefposition kommen. Oder weil sie irgendwie zu Geld kommen, aus welchem Grund auch immer, als Erben oder als irgendwas, ja, ohne dass sie groß was geleistet haben, können die natürlich wieder für andere solche Vorbilder sein, dass Leute denken, ich muss nur scheinen aufbauen können, eine Maskerade haben, dann komme ich gut durch. Und das ist das, was heute gefordert ist. Man muss Marketing aus sich machen, nicht? Und das ist aber ein ganz hohles, leeres und armseliges Sein ganz tief im Innern. Ob ein Mensch das merkt, ist etwas anderes. Ich habe viele Leute kennengelernt, die erst wenn alles zusammengebrochen ist, die Arbeit nicht mehr geklappt hat, der Job verloren ging, die Beziehung auseinanderbrach, die Kinder sich von einem abgewandt haben, depressiv sie waren oder suizidal wurden, dass da so eine Ecke kam von irgendwas muss es auch mit mir zu tun haben. Ja? Aber ich kenne auch eine Menge Leute, deswegen gilt der Narzissmus auch als so schlecht behandelbar, die alles tun, um nicht einzugestehen, ich bin es. Ich habe es nicht gut gemacht. Und ich glaube, ich habe viel mehr in mir gesehen, als tatsächlich da ist.
Aber wissen Sie was, vielleicht führen so Gespräche wie dieses und eine Arbeit, wie die Sie machen, und dass das Thema immer mehr auch ganz normal entstigmatisiert besprochen wird, vielleicht führt das ja in den nächsten Jahren dazu, dass sich das ändert, weil es ist ja immer so, was wir nicht wissen, also ich meine, dieses ganze Wissen, was heute da ist über Podcasts und Bücher und YouTube und was auch immer, das gab es ja auch bis vor 15 Jahren überhaupt nicht. Also wer weiß, vielleicht ist da ja Hoffnung.
Auf jeden Fall, weil eine Sache bemerke ich schon, selbst wenn ich so gucke, was sich verändert hat bei den Influencern.
Yeah.
Heute möchte man auch Influencer haben, die selber eingestehen, dass sie Fehler machen, dass sie Schwächen zugestehen, dass sie auch mal nicht so schön sind immer. Ja? Das heißt, man hat gemerkt, dass die Menschen sich abwenden von Leuten, die nur perfekt sind. Und ich hoffe, dass das eine Rückwirkung hat darauf, dass junge Leute, gerade um die reden wir ja meistens, merken, authentischer zu sein, in dem, wie man sich selber tief innen fühlt, ist besser. Ich möchte noch mal auf die vulnerable Seite gucken. Da muss man ja immer sagen, du bist viel besser, als du denkst. Mhm. Damit haben wir ja als Psychotherapeuten noch viel mehr zu tun als mit den grandiosen Leuten, die viel weniger in Therapie kommen, die sozusagen, die sich als ganz kleine Lichter fühlen und ihr Licht auch immer unter den Scheffel stellen und dann noch denken, eigentlich bin ich eine Null, die bauen wir ja die ganze Zeit auf und sagen, schau doch mal realistisch hin. Die einen denken, sie sind gar nichts und die anderen denken, sie sind zu viel. Was wichtig ist, ist, dass wir dahin gehen, wo die kleinen Füßchen in den Schuhen stecken und sagen, wollen wir nicht mal dahin zurückgehen? Wollen wir mal gucken, dass wir dich entwickeln und entfalten von dort aus, wo der Knick passiert ist?
Und dann sind wir beim Bindungstrauma.
Ja, da sind wir dort, wo die, wo es passiert ist, dass man nicht gesehen wurde. Nicht so, wie man selber wirklich ist. Mhm. Und das ist oft sehr schmerzlich. Manche idealisieren ihre Eltern lange, weil sie so innerlich daran hängen. Also ich hatte eine tolle Kindheit und meine Eltern waren super und da kann ich gar nichts sagen und so. Lange, bis sie irgendwann mal merken, dass es ihnen besser tut, genauer hinzuschauen. Eltern machen Fehler, ja, ist ganz normal. Eltern sehen auch oft nur ihren momentanen Kram und manchmal laufen die Kinder nur so mit. Aber es gibt auch sehr viel schlimmere Dinge. Entweder, dass man ständig Projektionsfläche für die Fantasien der Eltern war, was man sein sollte. Das fängt übrigens schon bei der Namensgebung übrigens an. Ja? Ich sage immer, warum ist das eigentlich nicht so, dass man sich erst ein Baby mal in die Hand, auf die Hände nimmt und sagt, wer bist du denn? Und wie könntest du denn heißen? Und dann diese Projektionsfläche zu sein, ist das eine. Und das andere ist zu merken, ich habe immer wieder versucht, gesehen zu werden. Und dann ist was passiert. Entweder wurde ich bestraft dafür, dass ich dann nicht das Richtige gesagt habe, was meine Eltern zu diesem Zeitpunkt hören wollten, oder sie haben mich überhaupt nicht beachtet. Sie haben das, was ich war, nicht gesehen, sondern sie wollten etwas anderes haben. Mhm. Vielleicht wollten sie sogar manchmal gar kein Kind haben. Das ist auch immer mal wieder so, dass wir das feststellen, dass welche, die sich so ungesehen fühlen, dann sagen, ja, im Grunde, meine Mutter hat mal irgendwann gesagt, ja, eigentlich wollte ich dich abtreiben. Eigentlich warst du das eine Kind zu viel. Und da fängt es dann schon an, dass es ein bisschen ehrlicher wird. Oder dass man merkt, meine Eltern haben sich Mühe gegeben, aber die waren mit anderen Dingen beschäftigt und ich sollte auf eine bestimmte Weise sein oder nicht sein. Das ist aber nicht so. Ich bin so und nicht so. Das ist etwas, was in Therapien oder auch manchmal in Freundschaften und Beziehungen und wenn man über sich nachdenkt, ein Tagebuch, muss ja nicht immer eine Therapie sein, aber dass man so sich entwickelt und sagt, ich möchte das sein, was in mir steckt. Das, was ich bin, möchte ich leben. Und zwar so, dass ich es so möglichst viel entfalten kann. Und viele haben dann die Fortsetzung dieser Elternhäuser in der Schule erlebt, dass sie die auch mit ihren, also je nachdem, was man für Lehrer hat. Ne? Wenn der Lehrer überzeugt ist, du bist eine Null in Mathematik, dann kannst du dich noch so sehr anstrengen. Und du wirst nie Sprachen lernen, dann stutzt die Person dich auch ständig. Und wenn du dich immer überfordert fühlst, weil du eigentlich was ganz anderes schon längst machen könntest, dann ist es schwer für dich auch in der Schule. Und so geht das. Es wird in unserer Gesellschaft sehr viel geschaut, mach das, was die da wollen, was du sein sollst. Und erstaunlicherweise, ich glaube, dass Narzissmus auch eine Art Rebellion ist. Eine Rebellion, leider manchmal in die falsche Richtung, im Sinne von du, der andere, der Beziehungspartner, wen man sich dann aussucht, du musst mir das geben, dass ich das habe, wie ich mich fühlen will. Ja? Aber es ist im Grunde erstmal ein Aufstand gegen die Zumutungen, manchmal leider mit einem falschen Etikett.
Und auch eine Lösung auf eine Art, oder?
Ja, manche sehr erfolgreich. Also ich, für mich ist Trump zum Beispiel, viele mögen den ja überhaupt nicht, weil er natürlich der Inbegriff eines grandiosen Narzissten ist. Mhm. Der findet sich großartig, ja. Mhm. Und der kann dann ganz gewaltig poltern, wenn es nicht nach seinem Willen geht. Und ich möchte nicht unbedingt sein Kind sein, so, ne? Aber
oder seine vielleicht Frau.
Hat er, oder seine Frau. Aber vielleicht hat er auch ein bisschen Glück gehabt, dass es irgendwie so in mancher Hinsicht dann auch passt. Und das, vielleicht ist, zieht er das auch familiär nicht so ganz durch, wie es in der Öffentlichkeit aussieht. Das wissen wir ja nicht. Aber es ist auf jeden Fall so ein Typ, der ist von sich selber so überzeugt, der würde nicht auf die Idee kommen, Psychotherapie zu machen.
Ja? Schwer vorstellbar.
Ja, aber der kann, wenn es schlecht läuft, sehr viele Opfer produzieren. Und auf der anderen Seite haben wir aber diese, sagen wir mal, passiv-aggressiven Frauen, die vielleicht sehr konsumorientiert sind, die sich schick machen, die unbedingt die beste Freundin ihrer Tochter sein wollen, die sie rausputzen und nach vorne schubsen, wenn die ein bisschen Klavier spielen können und sie wollen die Mutter des Stars sein, die produzieren vielleicht auch viele Opfer.
Ja. Lassen Sie mich da eine Geschichte aus meinem Leben teilen. Ich glaube, die habe ich nicht im Buch erzählt und auch noch nicht im Podcast. Es gab mal eine Situation vor ungefähr 20 Jahren, wo ich habe ja mein Leben lang auch mit Essstörungen zu tun gehabt und hatte so zwischen 66 und 93 Kilo wirklich jedes Gewicht. Und das war eine Zeit, in der ich sehr, sehr viel Gewicht abgenommen hatte. Und war bei meiner Mutter zu Hause und dann sitzt sie im Sessel vor mir und ich stehe und sie begutachtet mich so von oben bis unten und sagt zu mir, komm, wir gehen mal ein bisschen durch die Nachbarschaft spazieren, damit ich angeben kann mit meiner schönen Tochter. Und es hat sich so schlimm angefühlt und es war auch überhaupt nichts Nettes darin, es war auch kein Kompliment, sondern es war, ich wurde benutzt in dem Moment, um etwas darzustellen. Und das ist sehr schmerzhaft. Und das ist ja nur ein Beispiel, ein sehr symbolisches für eine ganze Biografie.
Ja, und dieses ein Dekorationsobjekt
genau.
zu sein.
Ganz genau.
Mhm. Oder irgendjemand, der Sohn muss dann unbedingt Betriebswirtschaftler werden und ganz viel Geld machen und so, dann ist der in Ordnung. Und wehe, er will lieber Sozialarbeiter sein, mhm. ja, dann ist der nichts wert. Dass diese Phänomene, die kennen wir und die sind bitter und sehr, sehr traurig.
Ja.
Ja, also das möchten wir nicht erleben. Und das sind so verdeckte Entwertungen, wo die Mutter, wenn sie konfrontiert würde, sagt, was willst du eigentlich? Ne? Ich habe doch was Nettes zu dir gesagt.
Ja,
genau. ich will mich mit dir zeigen. Ne? Stell dich nicht so an, so ungefähr. Und dann fühlt man sich umso mehr, ja, ich kann es mir vorstellen, so entwertet. Ja, ich bin nur akzeptiert, wenn und wie ich für meine Mutter richtig sein muss.
Warum ist es so ein Perfect Match, diese Konstellation von unterschiedlichen narzisstischen Persönlichkeitsstrukturen. Weil Sie haben ja, schreiben ja auch viel über toxische Beziehungen. Es ist ja irgendwie scheinbar auch, ist ja jede zweite Beziehung toxisch. Und das muss ja einen Grund haben. Warum finden sich da zwei, die zusammenpassen?
Das war auch einer der Ausgangspunkte für mein genau. Buch, dass ich gedacht habe, es gibt so viele Täter-Opfer-Strukturen, in denen sich genau diese beiden wieder so ideal zusammenfinden. Eine Frau, die mit unterirdischem Selbstwertgefühl hungert nach Liebe, Anerkennung, Geborgenheit, Zugehörigkeit, anerkannt werden und so weiter. Und ein Mann, ich mache es jetzt mal in der klassischen Variante, der selber braucht, dass jemand, eine Frau, ihn versorgt, umsorgt, anbetet, ihm alle Schwierigkeiten aus dem Weg räumt, seine Wäsche wäscht, ja, ihm sozusagen die Pantoffeln und das Bier hinstellt.
Also eine Mutter.
Ja, also für eine Versorgung und ein und dazu natürlich noch möglichst jemand, mit dem man sich schmücken kann, nicht? Früher gab es dann so in der Zeitanzeigen gab es dann so die in Jeans und Abendkleid gut aussieht.
Oh ja, ganz schlimm. Mm.
Ja, und dann gab es dann die Rotwein trinkenden Kaminsitzer im Selbstangebot. Ja, die Skitennissegeln machte, das war dann so das Großartige, was man zu bieten hatte. Und das ist natürlich alles hochgradig narzisstisches Zeug. Ja? Und wenn solche Äußerlichkeiten eine große Rolle spielen, dann braucht man sich nicht zu wundern, dass die nächste Generation, die dabei rauskommt, es schwer hat, sowas zu sagen wie: Ich bin tatsächlich und wirklich so und so. Und so bin ich nicht. Das fällt enorm schwer, weil die Entsprechenden, die sich da zusammengefunden haben, dann so etwas produzieren. Und das ist dann als erstes schon mal, sind die meistens, stammen die von Eltern ab, die es vielleicht noch viel schwerer hatten als sie. Vielleicht stammen diese Eltern von Eltern ab, die Krieg erlebt haben, die Grausamkeit erlebt haben, die ganz viele Sachen weggebunkert haben, Gefühle, Unbehagen, Verzweiflungen, schlimme Bilder, schlimme Schmerzen, die dieses Stell dich nicht so an verinnerlicht haben. Und vielleicht sogar schon zu diesen Eltern der heutigen jungen Generation gesagt haben, was hast du denn schon? Wir haben gelitten. Und dann hat man eben diese Elterngeneration, die sagen, jo, wir machen Skitennissegeln und suchen uns die im Jeans- und Abendkleid passende, schlanke, vorzeigbar. War ja auch so ein wichtiges Accessoire in Heiratsanzeigen.
So schlimm.
Ja, die vorzeigbare Frau. Und dann kommt die nächste Generation und die ist extrem selbstunsicher. Mhm. Ja? Die hat Konsumeltern erlebt und schließt sich vielleicht der letzten Generation an oder ist verzweifelt, weil die Welt untergeht oder die kriegt dauernd Angst und Angst gemacht vor Krieg, vor allem möglichen Schrecken, die kommen und die sozusagen jetzt gleich uns ruinieren werden. Mhm. Ja? Und müssen wieder zu einem realistischen Sehen von sich selbst und von der Umwelt kommen. Ja, ich sehe das, dass das wirklich im Moment geradezu groteske Verzerrungen gibt und die junge Generation wirklich in Angst groß wird. Und das ist ganz schlimm. Da braucht es wirklich wiederum eine Revolution von Vernunft und von so ist es und so ist es nicht. Das gucken wir uns genau an. Jetzt lernen wir mal Physik und Mathematik wieder und die ganzen MINT-Fächer. Wir lernen Handwerke, wir sind geerdet. Wir gehen raus zu den Menschen, wir leben draußen in Gemeinschaften, wir gründen Gemeinschaften. All das findet ja jetzt wieder in einer neuen revolutionären Bewegung statt, wo deutlich wird, aha, es geht wieder hin zu, wie sind wir denn wirklich?
Ich würde gerne mich als Beispiel nehmen, weil es dann niemanden angreift und ich mit meiner Geschichte ganz gut integriert bin. Ich würde gerne nochmal näher hinschauen, was diese Dynamiken in diesen sogenannten toxischen Beziehungen, wenn so vulnerabler Narzissmus oder mein Co-Narzissmus, über den haben wir noch gar nicht gesprochen, ob Co-Narzissmus und vulnerabler Narzissmus, wie das zusammenhängt und die unterschiedlichen narzisstischen Partner, mit denen ich zusammen war. Und ein Phänomen, das ich beobachtet habe, und das ist mir auch bis vor kurzem noch so gar nicht bewusst geworden, dass ich ja im Grunde genommen auch zwei Leben gelebt habe. Denn ich war ja eine, also hat man mich von außen gesehen, eine total im Leben stehende, beruflich sehr erfolgreiche, selbstbewusste, gut gelaunte Frau mit einem guten sozialen Umfeld. Und ich war wirklich kein Mäuschen. Ich war in meinem ganzen Leben noch nie ein sogenanntes Mäuschen. Aber jedes Mal, wenn ich in diese Beziehungsdynamiken wieder geraten bin, mit sehr narzisstischen Partnern, grandios oder vulnerabel oder Mischformen, hatte ich auch häufiger, dann wurde ich schleichend immer wieder mein 13-jähriges oder mein 6-jähriges oder mein 10-jähriges Ich. Und die Frau, die in der Beziehung war, hatte gar nichts mit der Frau zu tun, die im Außen ihr Leben gelebt hat. Und das staune ich bis heute drüber. Bitte erklären Sie uns dieses Phänomen.
Das sind verschiedene Seiten. Und je nachdem, wie intensiv der Druck und der Stress war, können das sogar verschiedene Persönlichkeitsanteile werden. Ja, ich kenne sie nicht genau. Aber es ist manchmal so, dass diese Seiten, die wir für außen und für die Nahwelt entwickeln, die können sehr, 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 sehr verschieden sein. Und am krassesten haben wir es ja auch im negativen Sinne gesehen bei den ganzen Nazi-Größen, die ihre Kinder gestreichelt haben oder ihren Schäferhund gekrault und dann sind die hin und haben Juden ermordet. Auf die grässlichste Weise. Da war es am krassesten, das hat ja kaum jemand verstanden. Ja, da muss es ja Studien über Studien geben, um zu verstehen, wie kann das sein, dass das, was man nach außen macht und das, was man nach innen im Privatesten macht, so verschieden sein kann. Mhm. Ich kenne auch ganz viele, zum Beispiel auch hochfunktionale Menschen, die, sobald sie nach Hause kommen, auseinanderfallen. Die ihr Geschirr nicht spülen können, die ihre Rechnungen nicht bezahlen können, die vielleicht irgendwelche Sachen total daneben machen, die sie schneiden, die Binge-Eating machen, sich erbrechen und nach außen sind die hochfunktional.
Das kenne ich auch.
Ja? Und dieses so auseinanderzuziehen heißt ja, dass das Leid sozusagen für sich persönlich ausgetragen wird, während eine bestimmte positive Seite zumindest versucht wird, so zu polieren, dass sie nach außen hin im optimal angefordert, jeweils geforderten Sinne funktionieren kann. Mhm. Und je mehr das auseinanderfällt, desto größer das Leid, weil man sich dann selber auch noch, das werden Sie wahrscheinlich auch selber erlebt haben, auch noch so falsch fühlt. Dabei ist ihr erfolgreiches Selbst wirklich, entspringt ihren tatsächlichen Fähigkeiten. Mhm. Sie sind das ja auch. Gleichzeitig gibt es Ecken, wahrscheinlich so lange, wie sie das so auseinanderhielten, wo sie das gar nicht geglaubt haben, dass das wirklich echt ist, dass sie wirklich was können. Und das ist so besonders tragisch, ja. Dass dann letztlich das Verzweifelte allein sich zu zermartern als das einzig Echte gesehen wird. Und das ist es aber auch nur zum Teil. Mhm. Ja, denn hinter diesem großen Leid, hinter all dem, ich bin nichts, ich kann nichts, ich bin verzweifelt und das ist das Eigentliche, ist noch etwas. Nämlich der gigantische Schmerz zu sehen, ich war so alleine, ich war so verlassen. Es war eigentlich niemand da. Und dieses verzweifelte Kind hat dann angefangen, diese zwei Dinge zu entwickeln. Das Heimliche, sich zuzusetzen und das nach außen hin eine Rolle zu spielen. Mhm. Und man muss wirklich neu lernen, alle diese Seiten für sich zu akzeptieren und zu sagen, das bin ich alles. Alles das ist, bin ich.
Also mein Leben ist viel schöner geworden, seitdem ich das verstanden habe. Ich weiß natürlich auch, die Reise tritt nicht jeder an und ist auch nichts für, es ist wirklich für die Mutigen, sich all dem zu stellen. Und doch muss ich sagen, ich glaube, deswegen bin ich auch mittlerweile so angstfrei, über den eigenen Narzissmus zu sprechen, weil die Integration der narzisstischen Anteile, die Anerkennung, also rauszukommen aus diesem der böse Narzisst, zu, okay, ich habe auch narzisstische Anteile. Wollen wir vielleicht über den Konarzismus noch mal kurz sprechen? Wo ist der denn dann anzusiedeln? Oder ist der konform zum vulnerablen Narzissmus? Was würden Sie sagen?
Der Konarzismus hat etwas mit dieser Ursprungsgeschichte zu tun. Narzisst, dieser junge Mann, der sich verliebt, aber wo er kann nicht wirklich lieben. Er wird, andere nähern sich ihm, aber sie können ihn nicht wirklich erreichen. Und verlieben tut er sich wirklich in sein eigenes Spiegelbild. Das hat mich sehr beschäftigt. Und Narzisst hat eine Nymphe, die ihn sehr liebt. Und das ist Echo. Und Echo heißt so, weil sie so über die unglückliche Liebe zu einer Person wird oder einem Wesen wird, das immer nur wiederholen kann und ein Echo dessen sein kann, was er verkörpert und sagt. Und das ist natürlich auch für einen Narzissten unbefriedigend. Ja, und deswegen ist so eine Partnerschaft zwischen einem Echoisten oder einer Echoistin, wir würden sie dann Co nennen, dem narzisstischen Menschen immer eine so verzweifelt unglückliche Beziehung. Mhm. Ja, weil man wird sprachlos gemacht oder kann nur das Echo sein, nur das, damit kommt man an, man muss dem anderen immer recht geben. Man geht sozusagen den unteren Weg, sozusagen, wie das mal eine Frau genannt hat, und versucht sich anzupassen, aber das ist es letztlich auch nicht, was der andere will. Ja? Und das ist eine Tragik, die in diesen Beziehungen sehr häufig drinsteckt. Einerseits wird es gern abgegriffen, alles dieses Co-Verhalten, weil es eben so bequem ist und gemütlich und passt und so, ne, und wird auch verlangt. Und auf der anderen Seite ist es höchst unbefriedigend. Mhm. Ja? Und das ist, glaube ich, das, was man im Co-Narzissmus so sehen muss, dass es so... lieb mich doch, ich mache doch alles für dich. Ja? Manchmal nenne ich es das Florence Nightingale-Syndrom. Ich bin so lieb und ich tue doch alles und bin so hilfreich und so. Und jetzt musst du mich doch lieben.
Ja.
Jetzt musst du doch auch sehen, wie toll ich bin in der Art, wie ich das alles kann und mache. Und das ist ganz verzweifelt, weil es immer schief ist. Es ist nicht heraus aus dem, ich kann was, ich tue da was für dich, das ist in Ordnung. Und manches andere, das mache ich so nicht. Ja, man widerspricht nicht, aber man dann auch die Beziehung sehr schnell in ein dramatisches Level hebt, weil der Narzisst will das nicht hören, der will keinen Widerspruch.
Wenn man ihm Grenzen setzt?
Genau. Der will natürlich erstmal, reagiert ein narzisstischer Mensch auf Kritik sehr ärgerlich. Ja, das ist er nicht gewohnt, das will er auch nicht haben. Und wenn die Co-Person sozusagen aus dieser Rolle langsam rausgeht, dann wird es extrem schwierig. Und es gibt eine Menge Narzissten, da kann man das nicht zu einer guten Partnerschaft machen. Da gibt es nur einen Weg und der heißt raus für die Co-Person. Weil sobald die selbstbewusster wird und mehr Grenzen setzt und mehr Nein sagt, wird es das kann bis zu höchster Gewalttätigkeit geben, wird es hochgradig unangenehm. Und das ist etwas, was in diesen abhängigen Hin- und Her-Beziehungen, beide natürlich sind dann völlig verzweifelt, ja, nur der eine versucht es mit seinen Methoden, das hast du, in Wirklichkeit habe ich das gar nicht gesagt, also alles Gaslighting, alles was da dran hängt, redet schlecht über seine Partnerin mit anderen, versucht andere Leute zu manipulieren noch, dass sie auch noch mit eingreifen und so, damit sie bloß wieder so funktioniert, wie er sie haben will. Wann bist du endlich wieder normal, sagt er dann. Ne? Und die Frau, die dann ein bisschen mehr rebellisch wird, der bleibt sehr, sehr häufig nichts anderes übrig, wenn er nicht tatsächlich doch noch die Kurve kriegt, als zu gehen.
Mhm. Ja. Sie haben vorhin in einem Nebensatz gesagt, dass, ich weiß nicht genau, wie die Formulierung war, aber dass es für den grandiosen narzisstischen Menschen, ich versuche mal so ein bisschen die Formulierung der Narzisst zu umschiffen, wie Sie merken. Also sagen wir mal, jemand, der eine grandiose narzisstische Persönlichkeitsstruktur hat, da darf die Maske auf keinen Fall fallen. Also wenn die merken, es kommt ihnen jemand auf die Schliche und deckt das Falsche selbst auf, dann, was passiert dann? Es gibt im Englischen diesen Begriff, diesen narzisstischen Discard. Also dann steigen die von heute auf morgen raus und suchen sich eine neue sogenannte Zufuhr. Ist es so?
Ja, natürlich, weil wenn man so mächtig ist, wenn man es schon rausgefunden hat, wie man einen anderen Menschen manipulieren kann, dass der einem die Bedürfnisse erfüllt. Ja, das kann eine Frau sein, das kann ein Mann sein. Das kennen wir auch von vielen, die als Borderlinerin etikettiert sind. Ne? Alles Raffinement geht da rein, andere dazu zu kriegen, ihre Bedürfnisse zu erfüllen. Und wenn das erfolgreich ist und jemand dann das nicht so machen will und es ganz schwer ist, diese Differenz auszuhalten, weil man dann sofort selbst unsicher werden würde und gekränkt ist und in seiner Kränkung schlägt man erstmal zurück und dann wird es dramatischer, dann sucht man sich eine nächste Person. Zack. Ja? Und sobald das erfolgreich ist und wenn es auf Dauer mal sozusagen zusammenkracht, dann gibt es vielleicht ein größeres Nachdenken darüber, sollte ich das nicht mal ein bisschen genauer angucken. Dann wird man sehr verzweifelt und ich denke, dass auch etliche Leute sich suizidieren. Die merken, dass sie damit auf die Dauer nicht durchkommen. Mhm. Und es ist einfach unglaublich wichtig zu wissen, lohnt es sich wirklich zu schauen, ob wir, also ne, die jeweilige Partnerschaft zum Beispiel oder in Familienstrukturen mit einer Mutter oder einem Vater, das auszutragen und immer wieder zu versuchen, ob es sich nicht doch ändert. Oder muss man wirklich radikal die Reißleine ziehen? Denn wer zuerst die Reißleine zieht, ist der Mensch mit der narzisstischen, grandiosen Struktur. Der wird zuerst gehen. Der zweite ist der mit der vulnerablen Struktur und sagt, ich fühle mich dann so elend, das kann ich gar nicht aushalten, aber meine Freundin findet mich toll und da gibt es schon wieder so einen Jungen, der findet mich auch toll und so. Und dann geht man wieder weg und bricht die Beziehungen ab. Ja, also es ist ganz schwierig, Menschen mit so einer narzisstischen Struktur, die je tiefer die geht, je fundamentaler die ist. Wir sind, wie gesagt, wir sind oberflächlich, sind wir das ja alle so mehr oder weniger. Ne? Aber wenn das sehr, sehr tief geht, das Selbstwertgefühl eigentlich ins Bodenlose stürzen würde, sobald es wirklich energisch herausgefordert wird, dann zählt es. Mhm. Schaffen wir das oder schaffen wir das nicht? Und da, glaube ich, ist jede Person herausgefordert, die mit so jemandem zusammen irgendwie was versucht, zu sehen, stecke ich da noch was rein, ja oder nein?
Mhm. Glauben Sie, dass jeder Mensch, egal was er erfahren hat, ein unversehrtes, ein wahres, ein Kernselbst noch in sich trägt?
Nein. Ich habe Menschen kennengelernt, die von allem Anfang an so extrem viel Stress, Gewalt und sonst was erlebt haben. Mhm. Die mussten sich wirklich komplett erfinden. Stückchen für Stückchen. Wer aus all diesen Fragmenten sie denn eigentlich sind und wie sie leben und haben, also im Extremfall eben hochdissoziative Leute, die unterschiedliche Seiten von sich an unterschiedlichen Parallelwelten leben. Mhm. Ja? Aber die anderen, die haben sowas. Deswegen sage ich nicht alle. Aber wer es geschafft hat in den ersten 3 Lebensjahren, sowas wie ein gutes Fundament zu kriegen, geliebt sich zu fühlen. Ich fand das immer so nett, dass ein dänischer Forscher, der hat mal Kinder befragt. Woran merkst du, dass deine Eltern oder ob deine Eltern dich lieben? Und die haben gesagt, wenn es ihnen so warm ist, wenn ich an sie denke oder so, da ist etwas tief innen in den Kindern verankert dann. Aber es gibt viele Kinder, die dieses so tief innen sicher warme Gefühl nicht kriegen. Und die haben es schwerer. Mhm. Die müssen sich richtig finden und auch erfinden. Mhm.
Und wenn wir nochmal den Narzissmus anschauen, jetzt bleiben wir mal bei diesen 3 Formen, die wir heute besprochen haben, der Konarzissmus, der vulnerable Narzissmus und der grandiose Narzissmus. Welche ist am ehesten überwindbar? Ich von Bärbel Wadetzki gelernt, heilbar ist da nicht so der richtige Begriff, aber überwindbar finde ich eigentlich einen ganz guten Ausdruck. Ist es leichter, aus einer einen Struktur rauszukommen als aus der anderen? Und wenn ja, wie geht's?
Es kommt auf den... Also 2 Sachen, glaube ich, sind wichtig. Zum einen, ob man irgendwo ankommt, wo man merkt, es muss sich was ganz fundamental ändern, dass es eine solche Lebenskrise wirklich gibt. Und das Zweite, was dazukommen muss, ist ein wirklich zusammengekratzter Wille und sei es der Mut der Verzweiflung zu sagen, und wenn es noch so tief geht, ich gucke mir das an. Denn meistens geht es sehr tief. Es geht bei Menschen, die mit Narzissmus tief innen zu tun haben, ganz tief ums Selbstwertgefühl. Um das, wer bin ich wirklich? Und was bin ich wirklich? Und was trägt überhaupt? Und ich habe gerade gestern von einer Frau, die hochfragmentiert war, die so eine tolle Entwicklung gemacht hat, die hat gesagt, ich bin stärker als das.
Ach, da kommen gleich die Tränen. Mhm.
Und das war das Entscheidende, dahin zu kommen, aber das hat sie nicht immer gewusst. Sie hat gefürchtet, dass es sie völlig raushauen wird, wenn sie sich dem stellt. Das war eine Frau mit einem hochfunktionalen Beruf, ja, die totale Angst hatte, nicht mehr berufstätig sein zu können, wenn sie sich das richtig anguckt. Und dieses Ergebnis zu haben und zu sagen, ich bin stärker als das, ich habe das hinter mir gelassen, das ist ein Ergebnis, was so froh macht und was so viel Energie freisetzt. Ja? Und danach kann man seiner Kreativität noch viel besser leben. Ja? Aber da muss man erstmal hinkommen. Davor ist bei vielen Menschen, und das ist der Beruf, den ich habe, Menschen zu ermutigen und sie zu begleiten, die wirklich denken, es könnte sein, dass ich das gar nicht aushalte. Und es trotzdem mit dem Mut der Verzweiflung anzugehen.
Narzissmus und Bindungstrauma, Entstehung, Formen und Therapie von Michaela Huber im Jungfermann Verlag erschienen. Die Links zu all ihren wichtigen Werken, zu ihrer Arbeit, sie arbeiten auch mit Menschen, sie bilden Ausbildungen an. Und es war ein langer Wunsch von mir, mit Ihnen so ein Gespräch zu führen. Und ich danke Ihnen von Herzen und freue mich, dass wir verbunden sind.
Ja, das freut mich auch sehr. Es gibt eine schöne Verbindung zwischen uns. Das kann ich gut merken. Dankeschön.
Alles Gute für Sie. Großer Dank zum Schluss wieder an euch, ihr Lieben, dass ihr diesen Podcast hört und dass ihr diesen Podcast in die Welt schickt. Ich bin sicher, besonders die Folgen rund um das komplexe Thema Narzissmus, und ich finde jetzt schon nach Folge 2 wird so langsam immer klarer, wie komplex es in Wahrheit ist. Ich bin sicher, diese Thematik, dafür interessieren sich ganz, ganz viele Menschen auch aus eurem Umfeld. Also schickt diese Folgen gerne in die Welt und teilt sie mit anderen, sodass dieses Wissen immer mehr ankommt in der Mitte der Gesellschaft. Denn wir kommen einfach nicht weiter, wenn wir immer nur die anderen anklagen und uns immer nur über die anderen aufregen und die anderen sind die bösen Narzissten und mit uns hat das gar nichts zu tun, weil wie wir alle wissen, am Ende können wir immer nur bei uns selber anfangen. Wir werden einen anderen Menschen nicht verändern, aber wir haben die Chance und die Gelegenheit, uns zu verändern. Das ist mir wirklich noch ein großes Anliegen zum Schluss. Nächsten Freitag geht's weiter, dann Folge 3. Mein Gast ist der renommierte Psychiater und Psychotherapeut Dr. Hans-Joachim Marz. Wir sprechen darüber, wie sich Narzissmus in unserer Gesellschaft widerspiegelt. Ich freue mich drauf. Bis dahin bleibt wie immer zuversichtlich, bleibt gesund und natürlich stets neugierig. Tschüss.
Get happy. Bewusster leben. Zufriedener sein. Von und mit Kati Kleff.